Herzlich willkommen zum Podcast von JWD, heute mit dem Thema Sprachen lernen mit Hilfe von KI. Mein Name ist Christian Richter.
Und mein Name ist Cornelia Brückner. Wir sind Referenten für Medienbildung am Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg. Diesmal zu einer neuen Ausgabe, inzwischen Ausgabe Nummer 5 unseres Podcastes. Und wir sind heute, wie schon beim letzten Mal angekündigt, wieder zu dritt. Neben mir sitzt Julian, unser Kollege, der ja auch Lehrer ist. Und Julian hat sich für das nächste Gespräch einen Gesprächspartner gesucht, der ein Verlag ist. Julian, du hast mit Cornelsen gesprochen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu diesem Gespräch.
Ja, hallo erstmal ihr beiden. Schön, heute wieder bei euch zu sein. Ja, tatsächlich habe ich bei verschiedenen Lehrmittelverlagen angefragt nach Interview- und Gesprächsmöglichkeiten zu dem Thema. Und bei Cornelsen in Berlin habe ich da in so ein Wespennest gestochen und habe dort die Möglichkeit gehabt, mit Frau Dr. Hestermann ein sehr spannendes Gespräch zu führen. Und da hat sie mir dann vorgestellt, ein bestimmtes Produkt und auch die Philosophie, die der Cornelsen Lehrmittelverlag vertritt im Bereich künstliche Intelligenz. Und da wünsche ich uns allen jetzt schon viel Spaß dabei.
Genau, das Gespräch hast du aufgezeichnet, wir werden das gleich hören. Vorher möchten wir noch mal hinweisen, dass wir mit Cornelsen jetzt ja als exemplarischen Verlag sprechen, um zu gucken, was in diesem Bereich gerade in Bewegung ist. Wir weisen aber natürlich darauf hin, dass es auch noch andere Verlage als nur diesen einen gibt.
Wir sprechen in dieser Podcast-Serie über künstliche Intelligenz in der Bildung und ich freue mich ganz besonders, heute wieder einen ganz, ganz tollen Gast bei mir zu haben. Frau Dr. Hestermann ist bei mir vom Cornelsen Verlag. Ich sage hallo, Frau Dr. Hestermann, einen schönen guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen, Herr Affelt. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Frau Hestermann, sind Sie so nett und stellen sich einfach den Kolleginnen und Kollegen und unseren Zuhörern mal kurz vor.
Ja, also mein Name ist Sandra Hestermann. Ich bin dieses Jahr schon fast 20 Jahre beim Cornelsen Verlag tätig und arbeite dort als Produktmanagerin für Englisch an mittleren Schulformen. Das heißt, ich verantworte ja zusammen immer mit einem Team unsere Bildungsmedienangebot für den Englischunterricht für Schüler und Schülerinnen der Klassenstufen 5 bis 10 an allen Schulformen mit Ausnahme des Gymnasiums. Wobei wir natürlich auch da inhaltlich sehr eng zusammenarbeiten.
In den vergangenen Folgen haben wir mit verschiedenen Gästen gesprochen zum Thema künstliche Intelligenz in der Bildung und haben ganz viel schon erfahren. Jetzt kommen Schulbuchverlage wie der Cornelsen Verlag oder Lehrmittelverlage, sage ich mal besser, wie der Cornelsen Verlag und steigen auch in dieses Thema ein, auch sicherlich nicht erst seit gestern. Was ist die Intention dahinter?
Ja, die Intention dahinter ist immer zu schauen, wie wir mit unseren Bildungsmedien den individuellen Lernerfolg für Schüler und Schülerinnen mit ja, guten Medien und ganz wesentlich natürlich mit guter Unterstützung der Lehrkräfte ja, optimieren oder verbessern können. Ja, das muss immer das Ziel sein. Also nicht zu sagen, oh, tolle neue Technik, probieren wir aus, sondern es muss immer die Frage im Mittelpunkt stehen, wie zahlt ja EdTech, also Educational Technology, oder auch wie zahlen Anwendungen der künstlichen Intelligenz darauf ein, Unterrichtsprozesse besser zu unterstützen, wie zahlen sie darauf ein, Lernende im Lernen besser zu unterstützen. Und das sind Fragen, die uns tatsächlich nicht erst seit heute beschäftigen, sondern, also ich habe ja gerade gesagt, ich bin seit 20 Jahren beim Verlag tätig. Also wir entwickeln ja schon seit wirklich über 20 Jahren auch Lernsoftware. Und da muss man natürlich sagen, da ist in den letzten, jetzt vor allem in den letzten 5 bis 7 Jahren einfach enorm viel passiert.
Sie sind ja im Fremdsprachenbereich tätig und hatten mir und uns auch im ersten Gespräch, das wir mal geführt haben, ein ganz tolles Beispiel genannt, ein ganz tolles Projekt, an dem Sie gerade arbeiten. Und vielleicht könnten Sie uns dazu mal so ein bisschen den Hintergrund erläutern, um was es sich handelt, wie dort, wie Sie es gerade gesagt haben, Lehrende und Lernende unterstützt werden sollen und was KI dann in diesem Zusammenhang dort für ja, vielleicht Vorteile hoffentlich bringt.
Ja, also wir entwickeln ja gerade neue Lern- und Unterrichtssysteme, neue Lehrwerke, Lighthouse und Access. Das sind unsere, wie gesagt, unsere Lehrwerke für Englisch an weiterführenden Schulen. Und innerhalb dieses Lehrwerksystems, in dem nach wie vor das Schulbuch eine ganz zentrale Rolle spielt, haben wir von Anfang an darauf geachtet, tatsächlich zu schauen, wo haben digitale Medien das Potenzial, hier tatsächlich Englisch lernen und üben besser zu unterstützen. Hier haben wir ein Chatclass entwickelt. Chatclass ist eines unserer digitalen Übenangebote, welches genau abgestellt ist oder angepasst ist auf Wortschatz- und Grammatikprogression im Schulbuch. Das heißt, es ist schon mal total wichtig, dass klar ist, also wenn ich im Unterricht mit diesem Schulbuch arbeite und hier auch natürlich dem Lehrplan konform unterwegs bin, dass ich ein digitales Übenangebot habe, was wirklich genau dazu passt und was damit auch die Lernenden gut unterstützt. Und hier haben wir besonders viel Wert darauf gelegt, uns eines Problems anzunehmen, nämlich das Üben in einer Fremdsprache kommt einfach mit viel Mühe daher. Und viele Lehrende haben uns gegenüber auch in den letzten Jahren immer geäußert, ja, es wird immer schwieriger, die Schüler und Schülerinnen dazu zu bewegen, auch mal zu üben, Vokabeln zu üben oder auch Sprechen zu üben, was tatsächlich im Unterricht trotz aller Bemühungen oft zu kurz kommt. 30 Schüler und Schülerinnen in einer Klasse, da passiert es sehr häufig, dass nicht jeder zu Wort kommt und vor allen Dingen auch nicht intensiv korrigiert werden kann. Und hier setzt Chatclass an. Chatclass ist eine Anwendung, die funktioniert wie eine Messenger-App für die Schüler und Schülerinnen, ist aber kein Messenger-App. Datenschutz, wie gesagt, ist für uns ja ganz wichtig. Aber sie holt Schüler und Schülerinnen wirklich da ab, wo sie stehen. Es kann auf dem Tablet, aber eben auch sehr gut auf dem Smartphone verwendet werden. Schüler und Schülerinnen treten dort mit einem Chatbot in einen Dialog und bekommen passende Übungen. Und das Besondere an diesen Übungen ist, zum einen, das haben ja auch viele Lehrerinnen und Lehrer jetzt schon erlebt, ist, dass sofort automatisches Feedback gegeben wird. Ich weiß als Schüler, Schülerin, ach, das habe ich richtig gemacht, das habe ich nicht richtig gemacht. Und das ganz Besondere an Chatclass ist aber, dass wir hier das Sprechen in den Fokus gestellt haben. Das heißt, hier verstecken sich gleich drei Anwendungen des Machine Learnings, ein Begriff, den ich bevorzuge gegenüber künstlicher Intelligenz. Und zwar können Schüler und Schülerinnen ihre Sprechaufnahme aufnehmen. Diese Aufnahme wird über mittlerweile sehr, sehr gängiges Verfahren, was sich Speech-to-Text nennt, in einen lesbaren Text umgewandelt. Dieser lesbare Text wird geprüft, nämlich auf Grundlage von definierten Vokabeln. Sind die auch benutzt worden? Ist die erforderliche Länge aufgesprochen worden? Und natürlich auch, war die Aufnahme verständlich? Um dann tatsächlich dann auch den Schülern und Schülerinnen tatsächlich auch auf Sprechen erstmalig auch ein automatisches Feedback zu geben. Dieses automatische Feedback reicht aber nicht, weil tatsächlich ja so eine offene Sprechaufgabe bislang noch von keiner künstlichen Intelligenz hinreichend analysiert werden kann, sondern hier kommen dann noch zwei weitere Anwendungen ins Spiel. Und das ist, glaube ich, auch etwas, über was wir reden sollten, nämlich Peer-Feedback und das Feedback der Lehrkräfte, die hier dann auch nochmal inhaltlich darauf eingehen können. Und worauf wir eben besonders stolz sind, ist eben jetzt eine ganz neue Anwendung, die wir jetzt für Lighthouse und Access entwickelt haben, um das Thema Sprechen in seinem ganzen großen Paradigma noch weiter zu trainieren, ist das Thema Aussprache. Und hier werden mir, glaube ich, viele Lehrende zustimmen. Gerade das Trainieren der Aussprache ist in so einem großen Klassenzimmer nicht einfach. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber bei meinen doch zahlreichen Unterrichtshospitationen ist mir das im Chor Nachsprechen nach wie vor sehr häufig begegnet. Und hier haben wir nun eine weitere Machine Learning Anwendung, die erlaubt, tatsächlich die Aussprache der Schüler genau zu analysieren. Und anders als bei der offenen Sprechaufgabe, wo wir sehr stark natürlich auch in Kombination mit menschlichem Feedback operieren, was, denke ich, auch wirklich sinnvoll ist, haben wir hier nun ein System, wo Schüler und Schülerinnen einzelne Wörter, aber auch ganze Sätze aufgefordert sind zu sprechen, einzusprechen. Und das Programm dorthinter analysiert die Aussprache, indem sie vergleicht mit der Aussprache von einem Native Speaker, mit allen Toleranzen, die wir natürlich auch bei Native Speakern haben. Und der Schüler, die Schülerin bekommt sofortiges Feedback dahingehend, Wie korrekt war die Aussprache? Wie vollständig war sie? War die Intonation gut? Und kann natürlich dann auch nochmal jederzeit wiederholt werden. Und das ist etwas, worüber wir wirklich sehr stolz sind, weil wir hiermit wirklich ganz gezielt ein kleines, aber doch ganz wesentliches Problem, nämlich wie schaffe ich es, dass meine Schüler wirklich die Aussprache gut trainieren, hier mit der Hilfe von EdTech gelöst haben. Aber wie gesagt, nochmal, es ist ein kleiner Baustein in diesem riesengroßen Paradigma Englisch lernen. Und das ist einfach etwas, über das wir, glaube ich, heute diskutieren müssen, weil es hier, glaube ich, nach wie vor viele Vorbehalte gibt.
Ich komme auch gleich nochmal darauf zurück. Ich will nochmal kurz beim Schüler, bei der Schülerin bleiben. Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, wir können uns das vorstellen, der Schüler, die Schülerin hat diese App auf dem Handy zum Beispiel, auf dem Smartphone und kann zu Hause auf dem Sofa chillen und seine Aussprache damit trainieren.
Ja, richtig. Bekommt sofortiges Feedback, eine sofortige Analyse und was ganz wichtig ist, auch die Lehrkraft kann wiederum in ihrer Anwendung ganz bequem auf dem Desktop zu Hause, auf dem Laptop sich das anschauen, sieht auch, wie häufig der Schüler, die Schülerin geübt hat und ganz wesentlich, wir schauen ja nicht absolut drauf, sondern relativ, das heißt, die Lehrkraft kann sehen, wie sich zum Beispiel der individuelle Lernfortschritt des Schülers oder Schülerin genau in dieser Teilkompetenz oder in dieser Teilfertigkeit verbessert hat. Und tatsächlich haben wir bereits wissenschaftliche Untersuchungen laufen, also unter anderem auch eine Doktorarbeit an der Uni Lüneburg, die schon erste Ergebnisse gesehen hat, dass eben zum einen Schüler und Schülerinnen motiviert werden, häufiger zu üben, motivierter sind zu üben und dass sich dadurch nachweislich bereits die Sprechkompetenz in diesem Ausschnitt verbessert.
Jetzt steckt natürlich da schon, oder ich sehe schon bei vielen, auch bei mir, wenn Sie erzählen, der Lehrer kann dann von zu Hause aus den Lernfortschritt der Schüler, ich nehme jetzt mal das Wort kontrollieren oder beobachten oder begleiten, wie auch immer in den Mund, dann werden bei einigen schon so die Alarmglocken in Richtung Datenschutz klingeln. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich würde jetzt gerne nochmal die Frage aufwerfen und an Sie weitergeben. Ist es dann so, dass der Lehrer, die Lehrkraft einen Teil seiner Tätigkeit tatsächlich an die Maschine abgibt? Könnte man das so sagen oder ist das eine falsche Interpretation?
Ich würde sagen, dass die Lehrkraft sich Unterstützung holt in den Bereichen, wo eine Lehrkraft, die in der Regel ja bis zu 200 Schüler unterrichtet, gar nicht vordringen kann. Wir haben in Deutschland oftmals immer noch das Bild des Humboldtschen Gelehrten. Das ist das Bild, ne? Eine Lehrkraft, ein Schüler, eine Schülerin, auf die ich dann intensiv eingehen kann. Das haben wir nicht mehr, sondern ich habe große heterogene Lerngruppen. Also wie gesagt, ich beschäftige mich ja vor allen Dingen mit der Entwicklung von Bildungsmedien für die mittleren Schulform, wo wir wissen, ja, da sitzt der Schüler, die Schülerin mit wirklich großen Lernschwächen drin bis zum potenziellen Gymnasiasten. Und hier unterstützen die neuen Lösungen Lehrkräfte, ich sage einfach mal in der Feindiagnostik oder auch wirklich sagen, ach, ich habe eine Klasse, ach, das funktioniert auch für 80-90% meiner Schüler ganz gut. Wir testen ja auch diese Bildungsmedien ständig mit Lehrkräften und da haben uns die Lehrkräfte alle gesagt, ach, wissen Sie was, ich gucke mir das an, ich schaue auf dieses Dashboard, da sehe ich, oh, 90% meiner Klasse ist alles fein, thumbs up, wir haben so einen Score, da sehe ich auf den ersten Blick, ach, da ist alles grün. Aber da sind 2-3 Schüler und Schülerinnen, die bedürfen jetzt mal meiner besonderen Zuwendung. Und das sehe ich natürlich auch im Unterricht. Aber hier kann ich noch mal genauer hingucken und sagen, für diesen Ausschnitt, was kann ich denn da noch mal tun? Oder wie kann ich hier noch mal meine Schüler und Schülerinnen ja fördern? Und deswegen gefällt mir eigentlich immer wieder das Wort. Also wir haben hier einfach eine unterstützende Funktion von EdTech, die Lehrer und Lehrerinnen dazu befähigt oder ihnen erlaubt, mehr Freiraum zu haben für das, was eigentlich Lehrkräften ja am Herzen liegt, nämlich dafür zu sorgen, dass ihre Lernende ihrem Potenzial entsprechend optimal auch ihren Weg gehen können.
Also man könnte das so ein bisschen vielleicht zusammenfassen unter Empowering the Teacher.
Absolut, ja. Empowering the teacher, aber vor allen Dingen auch immer wieder empowering the learner. Mhm. Lernerautonomie ist gleichzeitig eben auch eigentlich das, was ja auch so das hehre Ziel wirklich für Unterricht ist. Und das ist vielleicht auch etwas, was gerade noch zu kurz gekommen ist. Natürlich haben Schüler und Schülerinnen auch die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel in so einem digitalen Übenangebot wie ChatClass, gerade wenn sie Sprechübungen machen, auch jederzeit zu entscheiden, wann sie überhaupt eine Aufnahme abschicken. Das finde ich auch ganz wichtig. Im Unterricht ist es so, ja, ich melde mich und dann muss es raus und dann hören alle zu, alle gucken zu. Hier bieten solche digitalen Übenprogramme wie ChatClass, aber auch unser neues Angebot Diagnose und Fördern. Da haben wir auch ganz viele digitale Übungen, die wir in Form von individuellen Lernwegen bereitstehen, geben den Schülern die Möglichkeit, Übungen so oft zu wiederholen, wie sie wollen. Und dann zu sagen, jetzt bin ich zufrieden, jetzt fühle ich mich gut damit, jetzt traue ich mich, das auch abzuschicken. Das heißt also, diese Bloßstellung oder dieses, ich habe nur einen Versuch, wie wir das ja auch häufig, wie wir das sowieso auch in Testsituationen haben, oder eben tatsächlich im Unterricht, wo dann ja nicht die genügend Zeit ist und dann ja auch Lehrkräfte sagen, okay, das war nicht die richtige Antwort, dann nehmen wir die nächste, das fangen in dem Fall solche digitalen Übenmöglichkeiten auf. Kleinen Ausschnitt, wie gesagt, dieses Übens.
Das hört sich für mich so an nach einer tollen Unterstützung, auch wenn wir vielleicht in Richtung Distanzunterricht in welcher Form auch immer sprechen. Mhm. Das hört sich für mich aber auch so an, dass Schüler auch ein Stück weit mehr Verantwortung übernehmen für ihren Übungsprozess und zu entscheiden, wann gebe ich etwas ab. Ja. Ich habe ja die Möglichkeit zu sagen, nee, ich habe das Feedback bekommen, das war jetzt noch nicht so optimal, ich spreche es nochmal ein und nochmal, bis mir das System das Feedback gibt, ja, ne, das passt, das kannst du jetzt abgeben, und dann hat man ja eigentlich auf der Stufe auch schon was gewonnen, ohne sich, wie Sie gesagt haben, vielleicht tatsächlich in der Klasse bloßzustellen. Mich erinnert das so an den alten Musikunterricht, wo man vorsingen musste, und das war der absolute Horror.
Absolute Horror. Ich kann das so gut nachvollziehen und ich weiß immer noch, wie mein Musiklehrer mich dazu gezwungen hat, vorzusingen, und es war hochpeinlich und es hat dazu geführt, dass ich dann jahrelang überhaupt nicht mehr gesungen habe.
Ja, ich sehe ihn immer noch nicht, aber es wird auch besser so. Jetzt ist natürlich so, jede Medaille hat ja immer irgendwie auch zwei Seiten. Der Schüler spricht zu Hause, er spricht ein, es wird digitalisiert, es wird analysiert. Und es geht auf irgendwelche Server, wo daran rumgearbeitet wird. Es gibt ein Feedback, die Dateien gehen durchs Netz hin und her, die Lehrkraft guckt drauf, was mache ich, wie weit habe ich heute geübt, schickt mir vielleicht, ich übertreibe jetzt mal, ja, eine E-Mail mit Fritzchen, du hast heute noch gar nicht geübt, mach mal. Also wo bleibt in dieser Strecke die Individualität gewahrt? Denn ein Klassenraum ist ja so ein bisschen bisher so ein geschützter Raum gewesen und jetzt wird sehr vieles über Datenleitungen geschickt. Also wo bleibt der Schutz der Persönlichkeit in diesen Anwendungen aus Ihrer Sicht? Sie können ja auch nur über Ihre Produkte in dem
Genau, Fall ich kann, ich, würde ich auch nur über den Ausschnitt sprechen wollen. Also selbstverständlich ist natürlich der Cornelsen Verlag den strengen Datenschutzverordnungen verpflichtet. Und wir haben uns darüber hinaus im Cornelsen Verlag noch strengere Leitplanken gegeben, weil tatsächlich der Schutz der persönlichen Daten für uns absolute Priorität hat. Ich will dabei auch nicht verhehlen, dass uns das auch sehr häufig bremst und verlangsamt, weil wir eben nochmal eine Schleife gehen, um zu prüfen, sind die Daten wirklich anonym? Ist der Anmeldeprozess so, dass das gewährleistet bleibt? Sind wirklich alle Anwendungen, laufen die auf Servern in Deutschland oder respektive in Europa und sind eben genau diesen strengen Datenschutzverordnungen verpflichtet? Also bei ChatClass zum Beispiel ist es so, dass Schüler und Schüler sich überhaupt nicht in der Anwendung registrieren oder noch nicht mal irgendwie einen Namen angeben, sondern nur die Lehrkraft legt die Schüler an, kann zu diesem Zeitpunkt sogar auch schon entscheiden, nur Aliasnamen zu verwenden, und dann erhalten die Schüler zum Beispiel individuelle Codes, über die sie sich registrieren, sodass nur der Lehrkraft, so wie es ja auch im geschlossenen Klassenzimmer der Fall ist, nur der Lehrkraft bekannt ist, welche Daten überhaupt welchem Schüler zuzuordnen sind. Dann sind die Daten natürlich alle verschlüsselt, und wir geben darüber hinaus auch den Schülern, die Schülerinnen jederzeit die Möglichkeit, dadurch, dass diese Sprachaufnahmen werden also auch auf keinen Servern sozusagen gespeichert, sondern sie gelangen zur Lehrkraft und sind dann nur auf dem Gerät Gerät des Schülers, der Schülerin und können dort zum Beispiel auch vom Schüler und Schülerin auch gelöscht werden.
Ist es denn so, es gibt ja jetzt, das ist ja auch allen bewusst und klar, nicht nur den Cornelsen Verlag als Lehrmittelverlag, sondern auch noch einige andere, die mit Sicherheit an ähnlichen Dingen arbeiten. Gibt es da vielleicht schon erste Gespräche zwischen den Unternehmen, sich auf bestimmte Standards zu einigen? Oder ist das aus Ihrer Sicht gar nicht nötig? Weil ich stelle mir jetzt vor, dass es für Lehrkräfte ein bisschen schwierig ist zu sagen, ah, ich muss jetzt bei jedem Lehrmittelverlag erst prüfen, wie machen die das und wie machen die das? Und gibt es da nicht irgendwelche einheitlichen Standards? Darf ich die Frage mal zwischenwerfen?
Absolut. Also diese Gespräche und diese Bemühungen gibt es schon sehr lange. Da wird auch sehr konstruktiv dran gearbeitet. So ein Stichwort ist vielleicht auch sowas wie Bildungslogin. Und das wäre auch wahnsinnig, wenn hier jeder Verlag in diesem Bereich eigene Wege gehen würde. Wir sind ja darum bemüht, es für die Schulen und die Lehrenden und Lernenden zu erleichtern. Es ist aber durchaus auch kein einfacher Weg. Auch die Bürokratiemühlen in Deutschland, Mühlen langsam. Dort gibt es auch teilweise keine einheitlichen Vorgehen. Auch teilweise sind auch die Länder separat unterwegs. Ich sag mal so, wir sind hier zusammen mit den anderen Verlagen unterwegs und erzielen auch jedes Jahr wieder ein paar neue Fortschritte. Also nicht zuletzt gibt es natürlich auch unsererseits Bemühungen, zum Beispiel auch das Thema Auftragsdatenverarbeitung zu vereinfachen. Aktuell ist es ja wirklich so, dass ich mit jedem Verlag und dann auch noch für jedes Produkt separat eine Auftragsdatenverarbeitung abschließen muss. Auch hier arbeiten wir natürlich daran, das leichter zu machen, für Schulen zu sagen, okay, ich habe einmal zum Beispiel eine Auftragsdatenverarbeitung mit einem Verlag abgeschlossen und dann beinhaltet das automatisch auch alle Produkte. Und der nächste Schritt ist natürlich zu sagen, wir haben für alle Bildungsverlage in Deutschland das einmal geregelt, es ist einmal zertifiziert und dann weiß ich auch als Lernender, wenn ich ein digitales Produkt, ich sage jetzt mal ganz bewusst, eines deutschen Bildungsmedienanbieters benutze, dann kann ich da für mich einfach einen grünen Haken dran machen. Ich muss mir da keine Gedanken mehr machen, denn schließlich sollen unsere Lernenden, die ja nicht zu super Experten werden und vor allen Dingen auch mit einem schlechten Gewissen im Klassenzimmer stehen, sollen einfach wissen, das ist okay so.
Vor allem nicht nur die Lernenden, sondern eben auch die Eltern.
Ja.
Weil wir ja auch über Grundschule sprechen. Das Thema wird ja sicherlich auch früher oder später in die Grundschule schwappen. Und natürlich für die Kolleginnen und Kollegen, die Lehrerinnen und Lehrer in unserem Land natürlich genauso, die ja letztlich dann in dem Sinne so eine Art Fürsorgepflicht haben für all diese Informationen Absolut. Und Daten, die nirgendwo hingehen. Und wir wissen ja alle, die wir in diesem Beruf tätig sind, dass man eigentlich schon sowas wie Klassenbücher eigentlich fast schon abschaffen müsste sofort, weil dort Dinge drinstehen, die den heutzutage den so strengen Datenschutzanforderungen, die man an digitale Dienste stellt, gar nicht mehr entsprechen. Also da muss ganz dringend, glaube ich, was passieren.
Danke, dass Sie das sagen. Also wenn ich mir angucke, was in der Schule meines Mannes alles noch auf Papier und was für sensible Daten auf Papier kursieren, in irgendwelchen Fächern rumliegen, dann würde ich sagen, da sind digitale Anwendungen schon ein ganzes Stück weiter. Aber lassen Sie mich doch noch mal was sagen zu dem Thema Eltern. Also ich würde mir auch wünschen, ob das die Bildungspolitik macht, aber dass Eltern noch stärker sensibilisiert werden dafür, was ihre Kinder in der Freizeit so an Apps benutzen. Also es wird jedes Mal mit Argusaugen auf die Bildungsmedien geschaut und da kann ich Ihnen wirklich sagen, zusichern, also bevor wir da eine App freigeben, da sind viel Schweiß und Tränen auch intern geflossen. Wenn ich mir angucke, wie Kinder, Jugendliche heutzutage in sozialen Medien unterwegs sind, was diese Kinder alles ins Netz stellen, wo sie unterwegs sind mit Spielen, wo auch, und das möchte ich jetzt auch mal provokant einwerfen, wohin sie auch von Lehrkräften geschickt werden, auf nämlich Webseiten, die sind ja schön gratis und uns Schüler und Schülerinnen in diversen Tests, die wir ja auch machen für unsere Produkte, sagen, ach, ist das toll bei Ihrer App, da ist ja gar keine Werbung drin. Und wir fragen nach, wieso Werbung? Ja, wenn wir in der Schule üben, da haben wir dann immer so Webseiten, die nennt uns unsere Lehrkraft und da ist dann aber immer Werbung drauf und das nervt ganz schön. Ja, was passiert dort? Ach, ist ja umsonst. Das ist ja auch etwas, was uns begegnet. Und umsonst ist gar nichts im Netz, sondern diese Webseiten sind, das wissen Sie auch, die sind werbefinanziert. Das nennt sich Affiliate Marketing. Dort wird Werbung drauf gepusht, die oftmals auch nicht jugendfrei ist. Und das ist zum Beispiel etwas, wo wir auch ganz, ganz genau hingucken. Das ist für uns natürlich selbstverständlich, dass bei uns keine Werbung auftaucht. Es wird aber, glaube ich, von Lehrkräften noch viel zu wenig wahrgenommen, dass das etwas ist, was auch bezahlt werden muss. Und worauf wir zum Beispiel auch achten ist, dann tauscht, kursiert natürlich in diversen Foren mittlerweile, kannst du mir mal eine App empfehlen für, darf aber nichts kosten. Ja, und diese Apps, die dann empfohlen werden, sind Apps, die haben dann einen kleinen Freemium-Bereich und dann sind dort In-App-Käufe. Das geht natürlich gar nicht, ja. Also auch das ist für uns natürlich selbstverständlich, dass bei uns keine App, die wir entwickeln, Schüler und Schülerinnen dazu verleitet, hier den Geldbeutel zu zücken oder womöglich dann die Kreditkarte der Eltern zu plündern. Da bin ich gerade sehr erregt, weil das tatsächlich ein Thema ist, was uns sehr, sehr umtreibt, dass die Erwartungshaltung wirklich oftmals ist, das ist digital, dann kostet es kein Papier und dann muss es gratis sein.
Genau, es kommt aus dem Internet, also darf es erstmal nichts kosten. Mhm. Ich glaube, da schwebt ja noch so die Erfahrung aus den allerersten Jahren mit, wo alles kostenlos ins Netz geschmissen wurde und heute ist man nicht mehr bereit, 20 Cent für irgendeinen Artikel zu bezahlen, den man jetzt mal lesen möchte, obwohl man die Autoren und Journalisten auch bezahlt werden müssen, genauso wie ihre Programmierer und alles, was bei ihnen tätig ist. Sie haben ja ein super Stichwort genannt, nämlich ist denn dann mit auch langfristig steigenden Kosten für Lehrmittel zu rechnen für Schulen, weil ich meine, ein Buch drucken, ja, ich will das überhaupt nicht abwerten. Ich bin auch ein großer Freund von Büchern. Beim Buchdrucken, da brauche ich keine Server zu betreiben. Die werden einmal gedruckt, dann kann ich das Buch ein paar Jahre benutzen. Ich habe keine Folgekosten als Schule, einmal bezahlt, alles gut. So, jetzt lasse ich mich auf digitale Medien ein. Jetzt kommt die künstliche Intelligenz dazu. Da wissen wir, haben wir verstanden, da ist viel tatsächlich auch Rechenpower, die dahinter steckt, die 24/7 in Betrieb sein muss, Energiekosten und so weiter und so fort, müssen sich Schulen, die oder Lehrkräfte, die sich auf diese Techniken, ich sage es einfach mal, einlassen, mit spürbar steigenden Kosten für Lehrmittel einstellen? Jetzt mal unabhängig davon, dass ja da auch noch mehr Werte geschaffen werden, die man natürlich ein Buch nicht bringen kann. Aber müssen wir grundsätzlich damit rechnen, dass Lehrmittel teurer werden?
Sie haben jetzt das richtige Stichwort genannt. Also zunächst einmal möchte ich so ein bisschen Lehrende und Lernende hier so ein bisschen rausnehmen. Also eigentlich richtet sich die Frage natürlich auch an die Bildungspolitik.
Na klar. Ne?
Richtet sich an die Kultusministerien, die seit gefühlt Jahrzehnten das Budget nicht mehr erhöhen. Im Wesentlichen wird es darauf hinauslaufen oder läuft es ja zunehmend darauf, dass wir uns verabschieden, was ja im privaten Raum schon längst ist, vom Einmalkauf hin zur Nutzengebühr. Und diese Nutzengebühr, die beinhaltet natürlich für uns die Möglichkeit, überhaupt diese Mehrkosten aufzufangen, weil, wie gesagt, ein Buch wird ausgeliefert, das war's, dann haben wir als Verlag damit nichts mehr zu tun, zack, weg. Ja? Aber wenn wir ein digitales Produkt aufliefern, mit allen Garantien damit verbunden sind, genau, dann haben wir sogenannte Maintenance-Kosten. Die Server müssen gewartet werden. Es müssen regelmäßig Relaunches stattfinden. Die Software muss aktualisiert werden. Ganz große Unternehmen machen zum Beispiel komplette Relaunches ihrer Stores alle 3 Jahre. Ne? Das sind Riesenaufwände. Und hier sind wir aber dabei natürlich auch, das läuft natürlich über auch viele Gespräche, auch mit den diversen Ministerien, aber auch natürlich mit den Schulträgern zu schauen, wie wir wirklich Schritt für Schritt behutsam hier auch die Schulen mitnehmen und vor allen Dingen hier auch Lösungen schaffen, die tatsächlich für alle tragbar sind. Aber wie gesagt, ich sehe, dass das noch ein langer Weg ist, aber wir versuchen hier auf allen Ebenen auch die Menschen mitzunehmen und auch vor allen Dingen immer wieder zu sagen, es ist nicht hier, dass wir einfach mehr Geld verdienen wollen, sondern es geht darum, dass wir als Cornelsen Verlag natürlich auch nachhaltig Bildungsmedien anbieten wollen von einer hohen Qualität und die Kosten müssen wir dabei schon auch gewinnbringend decken können.
Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich da heute früh die Zeit genommen haben und von mir aus, schöne Grüße an den Cornelsen Verlag und herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Herr Affelt, hat mir auch total viel Spaß gemacht und Ihnen noch einen schönen Tag. Wiederhören.
Soweit das Gespräch mit Frau Dr. Hestermann vom Cornelsen Verlag, die uns ja vor allem erklärt hat, was für Anwendungen in ihrem Verlag zur Verfügung stehen und an welchen gearbeitet wird. Dieses Chat-Class-Programm war ja sozusagen zentral bei ihr. Julian, wie hast du das Gespräch empfunden? Was hast du mitgenommen?
Also was ich mitgenommen habe und dann schließt sich so ein bisschen im Moment der Kreis, ist, dass wir hier sehen, dass eine Anwendung, die sicherlich viele von uns auch schon im Alltag kennen, also man steuert ein Gerät mit Sprache, Ja, und die Software, das System erkennt unterschiedliche Sprachen, hier angewendet oder hier Anwendung findet, dann den Schritt weitergeht, dem Schüler helfen soll und auch noch vielleicht so den nächsten kleinen Schritt geht. Cornelia, du wirst sicherlich auch gleich dazu noch was sagen wollen, nämlich also nicht nur dieses reine, ich höre dir zu und ich sag dir so und gebe dir einen Tipp, wie man das besser ausspricht, sondern auch noch die Verbindung letztlich nachher zum Lehrer irgendwie schafft. Also ich fand es ein super spannendes Gespräch. Für mich war das eins der, wenn nicht sogar das gewinnbringendste Gespräch in dieser Reihe bis hierher.
Ja, also ich wollte eigentlich nur eben einen kleinen Aspekt herausgreifen aus dem Gespräch, den ich ganz interessant fand. Das war diese Mischung, dass man einerseits künstliche Intelligenz in welcher Form auch immer nutzt, um Sprachaufnahmen zu vergleichen. Also das heißt, die Sprachaufnahme, die ein Schüler macht, verglichen mit der Art und Weise, wie es ein Native Speaker aussprechen würde. Und das ist ja die eine Seite dazu, Rückmeldungen zu erhalten, wie kann ich meine Aussprache verbessern, was aber in dieser Anwendung auch vorkommt. Und da finde ich eben, wie gesagt, die Mischung ganz interessant, dass man auch Peer-Feedback einbinden kann, beziehungsweise auch Feedback der Lehrkräfte. Also dass man quasi die maschinelle Rückmeldung verbindet mit auch einer, naja, es ist ein bisschen platt ausgedrückt, aber mit einer menschlichen Rückmeldung.
Ich kann das nachvollziehen, was du sagst, Cornelia, aber ich würde euch mal fragen, wie ihr dazu steht. Weil mein Eindruck ist, dass wir zwar hier ein neues Unterstützungssystem für Lehrkräfte haben, aber dass eigentlich der Unterricht selbst und das, wie er gestaltet ist, sich dadurch nicht verändert oder nicht weiterentwickelt. Dass wir eigentlich hier ein Unterstützungssystem haben, was den Unterricht, wie wir ihn jetzt haben, eher noch zementiert und die Fragen eben von zeitgemäßer Bildung überhaupt nicht aufgreift, sich auch dafür gar nicht öffnet. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet.
Ich antworte auch hier wieder mit so einem sowohl als auch. Also wir brauchen schon und auch es ist ja auch ein Tool für die Schüler. Ja, die Schüler können damit zu Hause ihre Aussprache trainieren und da brauchst du ja eine Hilfe. Also meine Eltern wären keine Native Speaker gewesen. Die hätten mir beim Üben der richtigen Aussprache nicht helfen können. Von daher wäre ich sicherlich vorher auch ganz froh gewesen, so eine Hilfe einfach zur Verfügung zu haben, die mir ein Feedback gibt, wie ich da vielleicht besser werden kann, wenn ich das möchte. Und von daher hast du auf der einen Seite recht und auf der anderen Seite zeigt es mir halt wieder, wir hatten es angesprochen, wo stehen wir heute? Also was lässt sich heute wirklich überhaupt machen? Dann, ich hatte es auch in der Anmoderation schon gesagt, das ist ja keine leichte Aufgabe, sowas zu programmieren. Und das wird von einer von vielen, vielen Abteilungen in dem Lehrmittelverlag Cornelsen gemacht. Das ist also schon beeindruckend. Man will also gar nicht wissen, was wird bei ganz großen Firmen gemacht, wenn da viele Millionen, Milliarden eingesetzt werden. Also ich finde es toll. Ich finde es spannend. Ich würde es als Sprachenlehrer mit Sicherheit auch einsetzen, um wieder meine Erfahrung damit zu sammeln, die Schüler ihre Erfahrungen sammeln zu lassen. Und es macht mir persönlich einfach Lust auf das, was dann noch kommt.
Cornelia, wie siehst du das, wenn ich dich direkt mal fragen darf? Du hast ja auch Spracherfahrungen. Ist das etwas anderes, wenn ich mit einer Maschine spreche und dort meine Sprachübung mache, als wenn ich das mit einem, ich sage jetzt mal, echten Menschen mache?
Also Christian, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, da gebe ich Julian total recht, dass es ein sehr gutes Instrument ist, um erstmal selber sich in seiner Aussprache, mit der Art, wie man spricht, ein bisschen auseinanderzusetzen und dann auch eben selbstständig in der Lage zu sein, sich in diesem Bereich zu verbessern. Meine Vision von KI ist ja auch immer noch, dass man eigentlich gerade für das Sprachenlernen so einen Assistenten hat, mit dem man sich ganz natürlich unterhalten könnte. Das wäre und ist auch noch immer meine Traumvorstellung dieses Einsatzes beim Spracherwerb. Was aber vielleicht ganz interessant ist, und da möchte ich doch gleich den Bogen schließen zu unserer nächsten Aufgabe, die Frage, wie sowas eigentlich funktioniert. Also wir haben jetzt auch schon an verschiedenen Stellen gehört, Sprachassistenzsysteme basieren auf KI, die sind schon ziemlich weit. Wir setzen sie täglich ein, wenn wir mit unseren Geräten kommunizieren. Siri, Google, Alexa, das sind alles diese Beispiele, die ja auch schon in der Entwicklung wirklich weit sind. Aber wir müssen uns vielleicht auch ein bisschen damit auseinandersetzen, auf welcher Basis die funktionieren, also was steckt da eigentlich dahinter? Das ist nicht immer künstliche Intelligenz, sondern es sind vielleicht auch manchmal, ist auch kein simpler Begriff, aber im Grunde genommen Algorithmen, die Sprache analysieren und danach dann zum Beispiel Antworten geben oder eben kommunizieren. Und das wäre quasi mein kleiner Hinweis auf unseren nächsten Podcast. Den haben wir geführt mit Dr. Maike Petzel-Prüßmann von der Universität Potsdam. Sie ist Computerlinguistin und sie wird uns ganz konkret Vorschläge machen, wie man im Unterricht damit umgehen kann, wie man auch ein bisschen eben hinter diese Techniken und hinter das schauen kann, was da eigentlich rechnerisch passiert.
Zu dieser Folge möchten wir Sie gerne einladen und möchten uns an dieser Stelle jetzt erstmal für Julian bedanken. Aber wir sehen uns und hören uns auf jeden Fall wieder. Deine Reise zum Thema KI in der Bildung wird sozusagen weitergehen und wir werden sie auch hier weiter verfolgen. All unseren Hörern möchten wir auch nochmal dazu einladen, dass sie auf der JWD-Plattform gern diesen Beitrag oder auch andere Ausgaben kommentieren können, uns mitteilen können, welche Gedanken sie dazu haben oder dass sie sich auch mit anderen Hörenden dazu austauschen wollen. Diese Möglichkeit besteht, wie gesagt, über die JWD-Plattform. Und damit können wir dann die Folge 5 an dieser Stelle beschließen und ich sage nochmal vielen Dank Julian und tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Julian.
Vielen Dank euch beiden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
JWD ist ein Angebot des Bildungsservers Berlin-Brandenburg. Konzept und Moderation Cornelia Brückner und Christian Richter. Redaktionelle Mitarbeit Julian Affeld. Produktion Christine Schön.